Herzlich willkommen zu meinem Podcast und Ahlan wa sahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ich habe ja schon das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich jetzt eine neue Serie starten werde und die wird heute auch beginnen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich eine Serie zum Leben des Propheten Muhammad sallam machen werde, also zu der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe mich dazu entschieden, über die Sira zu sprechen, weil ich finde, dass das Verstehen des Lebens und des Charakters unseres Propheten Muhammad sallam ja wie ein Schlüssel ist für den Koran. Also Muhammad sallam hat ja den Koran gelebt und er ist das ultimative Vorbild auch aller Muslime. Und aus seinem Leben lassen sich einfach so, so viele Lehren ziehen, die ja mich oft auch sehr emotional berührt haben in dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles erlebt hat und wie er auch reagiert hat. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mit jeder neuen Information, die ich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesammelt habe, dass da einfach mein Respekt und meine Wertschätzung gegenüber ihm gestiegen ist. Und ich möchte einfach meine Erkenntnisse ja mit euch teilen und dass jeder, also egal ob Muslim oder Nicht-Muslim, noch mehr Respekt hat gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er ist einfach ein sehr, sehr großes Vorbild. Und die Sira stellt ja auch ja, die Grundlage der muslimischen Identität dar. Einer der Gründe, warum unsere Umma heutzutage ja in eine Art Identitätskrise gefallen ist, basiert halt auf den wenigen Informationen, die viele Muslime über den Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Und ja, ich möchte einfach ein Stückchen dazu beitragen, diese Informationslücke zu schließen. Und ich würde dich auch bitten, dass du mit deinem Herzen das Ganze auch hörst. Also, dass du dich in diese Situation auch irgendwo hineinversetzt und mitfühlst. Also, dass die Sira des Propheten sallam nicht nur in deinem Kopf dann gelandet ist, sondern auch in deinem Herzen. Und dass du sie dann in deinem Alltag immer wieder anwenden kannst und darauf zurückgreifen kannst. Wie hat der Prophet sallam jetzt gehandelt? Wie kann ich mich jetzt besser verhalten? Indem du diese Information einfach in dein Herz geschlossen hast. Weil das Leben von Muhammad sallam ist ein Leitfaden voller Inspiration und Motivation auch in deinem Leben. Egal, wo du gerade stehst. Und diesen Podcast über das Leben des Propheten Muhammad sallam jetzt aufzunehmen, dazu hat mich der Sheikh Abdunnasir Janga inspiriert. Also er hat auch einen Podcast gemacht über die Sira, auf Englisch halt, aber ich wollte einfach das ja im deutschen Raum nochmal teilen, dass man mehr Respekt hat für den Propheten sallam. Also wenn du das gerne auf Englisch hören willst, kannst du auch gerne seinen Podcast hören. Letztendlich ist es ja egal, ob du den Podcast jetzt von mir hörst oder von ihm. Mir ist es nur wichtig, dass das Leben des Propheten sallam einfach in unsere Herzen kommt und ein täglicher Begleiter auch für uns ist. Genau, dann würde ich an dieser Stelle einfach in das Thema hinein. Ich habe mich dazu entschieden, die Sira damit zu beginnen, erstmal über die Religion der vorislamischen Zeit zu sprechen. Weil Allah hat der Muhammad sallam ja zu den Menschen geschickt, um sie zu warnen, aus einer Sorge und auch aus Liebe heraus. Und Muhammad sallam war auch nicht der erste Prophet oder der erste Warner für die Araber, sondern vor ihm kamen halt schon Hud, Shu'aib und Ibrahim alaihim salam, um den Monotheismus zu lehren. Also das heißt, dass das Prinzip des Monotheismus den Arabern nicht unbekannt war. Dass sie letztendlich jedoch dazu kam, Götzen anzubeten, dafür ist vor allem Amr bin Luhay verantwortlich, weil er hat das Götzenanbeten eingeführt. Amr bin Luhay war ein Reisender, war sehr kulturell gebildet und kannte daher viele Kulturen. Er reiste unter anderem auch nach Scham und brachte dann von Scham einen Götzen mit, weil er hat gesehen, dass die Menschen dort ja Götzen anbeteten und dachte sich, das ist doch auch was Gutes für mein Volk und deswegen nahm er einen Götzen mit. Und er stellte diesen Götzen dann seinen Leuten vor und weil er auch ein Anführer war, nahm sein Volk dann seinen Vorschlag an und beteten dann diese Götzen an. Interessanterweise waren es auch die gleichen Götzen, die das Volk Nuh a.s. anbetete. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Amr ibn Luhay von einem Djinn besessen war. Das ist ein Hadith von Bukhari. Und zwar war es so, dass der Djinn dann den Amr ibn Luhay zu dem Ort führte, wo die fünf Götzen des Volkes von Nuh a.s. lagen. Amr ibn Luhay buddelte die dann aus und dann hatte er diese fünf Götzen und durch den Djinn wusste er dann auch die Namen und die stellte er dann seinem Volk vor. Und im Koran, in der Surat An-Nuh, in der Aya Nummer 23, kann man das dann auch nachlesen, wie die Namen dieser Götzen waren. Und zwar waren das Wat, Suwa, Yahuf, Ya'uq und Nasr. Und diese fünf Götzen beteten dann die Araber an. Und wenn du schaust, welche Sure nach Surat An-Nuh kommt, wird dir auffallen, dass es Surat Al-Jinn ist. Also Götzenanbeten wurde dann sehr prominent unter den Arabern. Die Leute, die dem Christentum und dem Judentum angehörten, waren in dieser Zeit eher eine Minderheit und vor allem auf dieser arabischen Halbinsel, also die benachbarten Regionen, die hatten dann mehr Einfluss dieser beiden Religionen. Da waren mehr Menschen Christen oder Juden. Das Interessante dabei ist, dass die Araber zwar die Götzen anbeteten, aber jedoch trotzdem an Allah als höchsten Gott glaubten. Also die Araber glaubten an Allah. Und sie sahen diese Götzen wie eine Art Verbindung zu Allah. Also dass jeder Götze seinen eigenen Einfluss hat und manche Götzen wurden wichtiger angesehen und man machte aus ihnen dann wie Pilgerstätten. Also in der Sure Nummer 53, dem Aya Nummer 19 bis 20, kann man diese drei großen Götzen auch nachlesen. Und zwar ist das Al-Lat, Al-Uzza und Manat. Und Al-Lat wurde von dem Volk Thaqif angebetet und das war in Ta'if. Also Ta'if ist auch ein Ort, wo Muhammad später auch hingegangen ist, um den Islam zu verbreiten. Dann Al-Uzza ist die Region von Nahlal und Nahlal war ganz in der Nähe von Mekka. Und Manat war ja die Götze, die in Yathrib stand und von den Auth und Khazraj angebetet wurden. Also die Auth und Khazraj sind die beiden Stämme, die dann auch später die Muslime nach Medina holten und ja, dadurch konnten die Muslime dann auch die Hijra machen, weil die Auth und Khazraj wollten, dass Muhammad zu ihnen kommt. Ein weiterer Punkt, der sich in der Gesellschaft auch sehr breit machte, war der Aberglaube. Um Entscheidungen zu treffen beispielsweise, schossen sie entweder Pfeile oder ließen eine Taube fliegen und je nachdem, in welche Richtung diese Taube oder dieser Vogel oder dieser Pfeil dann schoss, so fiel dann die Entscheidung aus. Also man machte dann vorher aus, fliegt die Taube nach rechts, dann machen wir das und fliegt die Taube nach links, dann machen wir das. Also dieser Aberglaube war auch sehr, sehr verbreitet. Also zusammenfassend, dass die Araber glaubten an Allah. Und die Götzen waren so eine Art Vertreter und hatten so eine Connection dann zu Allah. Und dass auch Allah die Götzen mit bestimmten Dingen befähigte und sie deswegen die Götzen fragten und sie daran glaubten, dass die Götzen ihnen dann bestimmte Dinge erfüllen, wenn sie sie anbeten. Und dadurch, dass dieser Aberglaube auch so weit verbreitet war, hatten die Araber auch viele Wahrsager, die dann die Sterne zum Beispiel lasen. Und das ist auch der Grund, warum sie Muhammad auch einen Wahrsager nannten. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass Amr ibn Luhay dafür verantwortlich war, dass das Götzenanbeten so prominent wurde unter den Arabern. Aber es gab noch einen und der hieß Abu Kabscha. Und Abu Kabscha reiste auch sehr viel, genauso wie Amr ibn Luhay. Und bei seinen ganzen Reisen lernte er dann Menschen kennen, die sich viel mit Sternen beschäftigte. Und er sah das Sterneanbeten dann als eine sehr, sehr gute Sache. Und stellte folglich seinen Leuten dann vor, einfach Sterne anzubeten. Vor allem einen ganz, ganz großen Stern, und zwar Ashira. Das Ding war aber, dass die Araber seine Idee jetzt nicht unbedingt gut fanden und deswegen seinen Vorschlag, einen Stern namens Ashira anzubeten, nicht folgten, nicht akzeptierten und weiterhin ihre Götzen dann anbeteten. Und als dann der Prophet Sallam kam, sagten auch einige zu ihm, ah, Ibn Abi Kabscha, also der Sohn von Abi Kabscha, also nach dem Motto, der Abu Kabscha wollte ja schon nicht, dass wir die Götzen weiterhin anbeten Und der Prophet Salom hatte ja genau das gleiche Ziel. Er wollte ja auch nicht, dass sie Götzen anbeten. Und deswegen nannten sie ihn Ibn Abi Kabscha, also der Sohn von Abu Kabscha. Das Ding war halt nur, dass Muhammad Salom nicht wollte, dass sie einen Stern anbeten, sondern dass sie Allah anbeten. Und in der Sure Nummer 53, das ist Surat An-Najm, in der Aya Nummer 49 steht Wa annahu huwa rabbul shi'ra. Also er ist der Herr von Shi'ra. Allah ist der Herr von Shi'ra. Also Muhammad Sallam wollte nicht, dass sie irgendeinen Stern anbeten, weil Allah ist der Erschaffer dieses Sterns, also der Rabbul Shi'ra, der Rab von dem Shi'ra. Und deswegen hatte Muhammad Sallam nicht das Ziel, dass sie irgendeinen Stern wieder anbeten oder die Sonne anbeten, sondern dass sie den Erschaffer von der Sonne, den Sternen, von allem anbeten. Aber trotz alledem, also dass die Araber jetzt Götzen anbeteten oder Sterne anbeteten, sieht man ja, dass sie ein Bedürfnis nach Spiritualität haben, also ein Bedürfnis, etwas anzubeten. Und sie glaubten ja auch an Allah. Nur dass sie eben, ja, das alles ein bisschen durcheinander gebracht haben und gesagt haben, die Götzen verbinden uns mit Allah. Und die Araber sahen ja auch die Kaaba als einen sehr heiligen Ort an, als das Haus von Gott. Und auch pilgerten die Araber dann zu der Kaaba und gingen dann auch nach Mina und Arafa. Und sie sahen auch den Brunnen von Samsam als etwas sehr Besonderes an. Das Ding beim Pilgern war dann aber wieder, dass anreisende Pilgerer, die Sachen von ihnen wurden als schmutzig angesehen, also auch wenn sie nicht schmutzig waren, aber die Pilgerer durften nicht mit ihren eigenen Sachen die Kaaba umrunden und deswegen mussten sie die Sachen der Quraysh tragen. Und daraus haben die Quraysh ein kleines Geschäftsmodell gemacht und die Sachen sehr, sehr teuer verkauft. Und die Pilgerer, die dann nicht die finanziellen Mittel dafür hatten, sich die Sachen der Quraysh zu kaufen, die haben das dann nackt gemacht, weil sie hatten keine andere Möglichkeit. Mit ihren eigenen Sachen durften sie den Tawaf nicht machen, durften sie die Kaaba nicht umrunden. Und deswegen haben sie das dann nackt gemacht, pfeifend und klatschend. Also auch hier, dieser Kern ist irgendwo noch da, aber total falsch interpretiert. Also während wir Dhikr machen und Dua machen, wenn wir den Tawaf machen, wenn wir die Kaaba umrunden. So haben das die Pilgerer damals nackt, klatschend und pfeifend gemacht. Für die Araber spielte die Religion ja eine eher sehr symbolische Rolle. Das kann man auch an unterschiedlichen Überlieferungen festmachen. Zum Beispiel an folgender Überlieferung. Es gab heilige Monate, in denen nicht gekämpft wurde. Und wenn die Araber dann in einem Kampf sich befanden und sie sahen, dass sie bald gewinnen würden oder dass sie verlieren würden und sie sahen, dass der nächste Monat wäre dann ein heiliger Monat, wo sie nicht kämpfen dürfen, dann haben sie diesen Monat einfach verschoben. Also das heißt, sie haben den Monat dann nach hinten geschoben und der Monat, der nach diesem Monat kam, haben sie dann nach vorne geschoben. Also man kann sich das so vorstellen, dass sie zum Beispiel Januar mit Februar vertauscht haben. Also dass nicht zuerst Januar kam, sondern zuerst Februar, weil Januar war ein heiliger Monat und in einem heiligen Monat durfte man nicht kämpfen. Und deswegen haben die dann die heiligen Monate einfach verschoben, um ihr Ziel zu erreichen. Religion war eher etwas Symbolisches, weil wenn man einen heiligen Monat respektiert als heilig, dann verschiebt man ihn ja nicht, sondern man sagt an diesem Punkt, wir sind zwar kurz vorm Gewinnen oder wir sind kurz vorm Verlieren, aber wir hören jetzt hier auf mit dem Kampf, weil jetzt kommt der heilige Monat, wo wir nicht kämpfen. Und das Ganze hat dann zu einem großen Durcheinander geführt, weil dann im nächsten Jahr natürlich niemand mehr wusste, wie haben wir die Monate jetzt eigentlich verschoben. Ein anderes Beispiel wäre, dass sie ihre Götzen mit Milch von heiligen Kamelen ja beschütteten. Also, dass sie die Milch von einem Kamel nahmen, das durften sie nicht selber trinken, aber ihren Götzen opferten sie diese Milch und schütteten sie die auf die Götzen drauf. Das Ding dabei war aber, dass dann in der Nacht Hunde kamen und dann diese Götzen ableckten und dann zum Schluss noch auf sie draufpinkelten. Also dass das ganze Konstrukt eigentlich wie so ein Witz war. Also, sie haben ja heilige Milch drüber gegossen, aber gleichzeitig hatten Hunde die Chance, diese Götzen abzulecken. Oder ein anderes Beispiel, dass ein Stamm hat ihre Götzen immer aus etwas Süßem hergestellt, also eine Art Halwa oder Kuchen oder so Teigzeugs, also so, ja, etwas Süßes. Und daraus haben sie dann ihre Götzen hergestellt und die dann angebetet. Und es kam dann aber eine Zeit, wo sehr viel Dürre herrschte. Also die Menschen, die hungerten, die hatten nichts Richtiges zu essen. Und da kamen sie dann auf die Idee, diese Götzen zu essen. Also auch hier wieder, es ist ja ein Witz. Warum soll ich etwas anbeten und es danach aufessen, wenn ich daran glaube, dass mir dieser Götze irgendwie weiterhelfen kann? Also da wieder, ne, dass dieses ganze Konstrukt von Religion sehr symbolisch und auch, ja, wie ein Witz rüberkam. Und gleichzeitig merkt man aber, wie verzweifelt diese Menschen waren. Also sie suchten nach Spiritualität. Das endete dann zwar darin, dass sie teilweise ja aus Dreck einfach einen Götzen bauten und diesen anbeteten, wenn sie nichts anderes hatten. Aber diese verzweifelte Handlung ist ja immer noch besser als jemand, der nicht das Bedürfnis spürt nach Spiritualität, nach einem Glauben. Weil darin liegt ja sehr viel Arroganz. Also man sieht trotz alledem, dass diese Menschen ja sehr verzweifelt waren, dass sie nach Spiritualität suchten. Und der Prophet Sallam kam dann wie ein Licht in diese Dunkelheit. Also der Prophet Sallam als ein Licht in diesen dunklen Zeiten. Und ja, mit dieser Vorstellung, dass ich jetzt hoffentlich auch ein bisschen Licht in das Dunkle gebracht habe, würde ich gerne diese Podcast-Folge schließen wollen. Beim nächsten Mal geht es dann um die Hunafa, also ja, einer Minderheit, einer sehr, sehr kleinen Minderheit, die noch der Religion von Ibrahim a.s. folgten. Also da möchte ich dir ein paar Anhänger vorstellen und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal dann wieder dabei bist und wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Teile den Podcast auch sehr gerne, verbreite ihn, dass ja noch mehr Menschen über das Leben des Propheten Sallam etwas lernen können. Dann inshallah bis zum nächsten Mal. Ma'assalam.